Sie hören eine Sendung von DRS2.
Sechs Tage vor dem errechneten Geburtstermin bin ich zum Arzt gegangen und dort wollte mir die Herztöne des Kindes hören. Und die waren nicht mehr auffindbar. Das Kind ist gestorben im Bauch, ohne dass ich oder der Mann etwas gemerkt hätte davon.
Wir haben ihn auf die Welt geholt und dann ist er eine Stunde bei uns gelebt. Ganz fein, hat so ein nach Luft gerungen, hat ein Luft bekommen, aber man hat schon gemerkt, das reicht nicht. Dann ist ab und zu der Kinderarzt gekommen, hat gehört, ob die Herztöne da sind, hat gesagt, ja, sie werden schwächer. Und nach einer Stunde hat er dann gesagt, ja, jetzt glaube ich, sie aufgehört zu schlagen. Dann gewusst, jetzt lebt er nicht mehr.
Michael Weber erzählt von seinem Sohn Leo und Beatrice Vöckli erzählt von ihrem Sohn Noel. Die verwaiste Mutter ist bald 40 und T-Fachfrau. Gemeinsam mit ihrem Mann Roland hat sie vor Weihnachten vor 2 Jahren erfahren, dass ihr Kind im Bauch das Leben ausgehaucht hatte, bevor es das Licht der Welt erblickte. Michael Weber hat gemeinsam mit seiner Frau schon in der 11. Schwangerschaftswoche eine düstere Diagnose entgegennehmen müssen. Die hat sich dann in der 30. Schwangerschaftswoche erhärtet. Ihr Kind werde nicht lebensfähig sein, sagten die Ärzte. Es leide an einer Skelettdysplasie, einer seltenen Laune der Natur. Sein Brustkorb werde viel zu klein sein, es werde kaum atmen können, nur kurz lebensfähig sein. 10 Wochen später war das prophezeite Wirklichkeit. Der kleine Leo starb eine Stunde nach seiner Geburt durch Kaiserschnitt.
Ja, ich denke, wenn man die Situation vom Kindstod hat, da gibt es Dinge, die man eben tun oder lassen kann, wie zum Beispiel das Kind im Arm halten oder Bilder machen oder Fußabdrücke oder was auch immer. Die kann man dann machen oder man kann sie eben nicht machen und 5 Tage später oder ist das dann eben zu spät, unwiederbringlich.
Unwiederbringlich zu spät, sagt Christina Williger. Sie ist Psychiatrin und Psychotherapeutin und Vorstandsmitglied der in der Schweiz einzigartigen Fachstelle Fehlgeburt und perinataler Kindstod. Seit 5 Jahren gibt es diese hilfreiche Institution für betroffene Eltern und Fachleute. Franziska Maurer leitet sie. Sie ist Hebamme und als solche hat sie vor Jahren immer wieder erlebt, wie viel Hilf und Ahnungslosigkeit an den Spitälern war, wenn ein Kind, kaum geboren, auch schon verloren war. Franziska Maurer zur Wichtigkeit des Anfangs.
Das weiß man mittlerweile, dass ganz am Anfang, also wenn ein Kind stirbt oder wenn Eltern erfahren, ihr Kind wird tot zur Welt kommen, dass da die Weichen gestellt werden. Es kann die Spur sein von möglichst schnell hinter sich bringen oder es kann die Spur sein von diesem Prozess leben und als Eltern das alles, als Familie das erleben. Und wenn da ganz am Anfang alles seinen Platz bekommt, also wenn das eine gebärende Frau ist, eine Wöchnerin, ein Vater, der frisch Vater geworden ist, wenn man dem Rechnung trägt, dann ist eigentlich das Wesentliche aufgegleist. Und der Rest entsteht da draus. Sonst müssen wir nachher einfach ganz viel nachholen, was später viel schwieriger ist.
Das wäre eigentlich mein Ziel. Ich möchte mich als Psychotherapeutin überflüssig machen, in dem Sinn, dass ich wirklich überzeugt bin, dass der Mensch auch so schwierige Situationen bewältigen kann, ohne dass er therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen muss. Bedingung ist einfach, dass er in dieser Krise gut, kompetent betreut und begleitet wird.
1400 Fachleute sind in den letzten 5 Jahren initiiert durch die Berner Fachstelle, sensibilisiert und weitergebildet worden im Umgang mit trauernden Eltern. Viel ist erreicht und viel verbessert worden. Davon später. Bleiben wir beim Anfang, der so vieles festschreibt. Bleiben wir bei den ersten Stunden, die so wegweisend sind.
Es es war so, als wir die Herztöne nicht gefunden haben, sind wir zuerst einen Ultraschall gemacht. Dort habe ich natürlich schon so ein bisschen gemerkt, oh, etwas stimmt vermutlich nicht. Und als dann der Ultraschallkopf auf meinem runden, prallen Bauch hatte, habe ich gespürt, dass er mit der Hand zittern beginnt, als er den Ultraschallknopf hat. Und er hat in Dings hineingeschaut, also auf einen Monitor. Und ja, da habe ich eigentlich nachher die Initiative ergriffen und gefragt, ob das Kind nicht mehr lebt. Und dort war seine Reaktion irgendwo sehr menschlich. Er hat gesagt, ja, es lebt nicht mehr. Das ist einfach Horror, aber es lebt nicht mehr.
Letztlich ist es nicht einmal die Stunde. Wir sind mit dem Leo nach 3 Tagen im Spital heim. Wir hatten ihn noch 4 Tage bei uns daheim, bevor wir dann eine Woche später eine Beerdigung gemacht haben. Einfach die Zeit, die 7 Tage mit ihm zu haben, ihn anzuschauen, anzulängen, von hinten, von vorne, von oben, von allen Seiten, schmecken, einfach mehr das Wort sagt, begreifen, ihn können begreifen, wenn er da ist. Und nebst dem Begreifen auch das Unfassbare können zu erleben. Ich habe wirklich das Gefühl, hinter seinen Stirnen, die Seele, die dort gehockt ist, die war fassbar für mich. Und wie sie sich dann langsam entfernt hat. Und aber lang war die noch da gewesen. Also lang über die Stunde aus, über Tage, 3 Tage. Es ist schwierig zu sagen, wann genau, aber wirklich längere Zeit war die noch da gewesen.
Ich habe gemerkt für mich einerseits, dass mir wichtig ist, noch daheim zu bleiben. Dass irgendwo auch die Seele nachher mal mit dieser Nachricht, die da eigentlich uns eröffnet ist, wurde. Für mich war es einerseits einmal wie ein Ordnen der Gefühle. Durch das Heimkommen in die traute Umgebung wirklich nochmal wie zu merken, was ist jetzt uns eigentlich eröffnet worden? Wo stehe ich? Wo steht mein Partner? Es hat uns auch Raum gegeben, Informationen einzuholen von der Hebamme. Wie könnte die Geburt aussehen? Und wirklich auch, dass daheim sein, dort, wo eigentlich wir jetzt seit 9 Monaten eingerichtet sind, dass ein Kind wird kommen, wo der Koffer parat ist für die Klinik mit Strampelhösli drin und so. Jeder Raum war ja schon geprägt mit dieser Zukunft. Und das hat nochmal einem sehr brutal eigentlich auch und schmerzhaft vor Augen geführt, was nachher wird sein, wenn wir zurückkommen ohne Kind. Aber ich glaube, es ist auch einer von diesen ganz vielen Teilen war, der schon zu einer Heilung nachher beiträgt.
Stolz, nicht Trauer, Stolz. Und so habe ich mich auch wirklich gefühlt. Ich habe mich stolz gefühlt auf meinen Sohn, der da ist. Zwar unterdessen schon wieder gestorben ist, aber da ist. Und das kann ich teilen mit den anderen, mit unserer Familie. Die sind alle noch einmal gekommen, am Mittwoch vor der Beerdigung, so am 5. Tag, sich dann auch verabschieden.
Leo, Michael Webers Sohn, konnte nicht natürlich geboren werden. Er lag schief im Mutterbauch und musste per Kaiserschnitt entbunden werden. Auch das war für die jungen Eltern traurig. Ein Abschied vom Wunsch einer natürlichen Geburt. Trotz allem. Beatrice Vöcklis Sohn Noel musste tot geboren werden.
Wir haben daheim in dieser Zeit auch Fachliteratur noch gekauft, in dieser kurzen Zeit, und auch studiert und haben eigentlich immer wieder gelesen, dass für einen weiteren Trauerweg die Kraft, die man bekommt durch die Geburt, dass das die Kraft ist, die einem nachher auch im Trauerweg helfen kann. Und für mich war das eigentlich auch sehr nachher einleuchtend gewesen. Das war auch ein Zeitpunkt gewesen, wo mein Mann und ich nochmal wirklich den Bauch mit Öl eingerieben haben und uns wirklich auch von diesem Bauch verabschiedet haben. Es war ein Zeitpunkt, der so schmerzhaft war, sich zu verabschieden, wie der erste Abschied. da habe ich wirklich extrem wirklich rennen. Und dann ist das wie nochmal in einer zweiten Phase so richtig aus mir rausgekommen. Der ganze Schmerz von dem, dass unser Sohn nicht wird leben. Der Noel ist am nächsten Tag, am Morgen, am 24.12. nachher auf der Welt gsi. Es war für mich eine gute Geburt, eine stimmige Geburt. Für mich war das Himmel auf Erde. Einfach den Noel in den Armen zu behalten. Ja. Unglaubliche Freude, Mutterstolz und auch Vaterstolz. Also, ich höre das Wort auch so gerne.
Unerwartet und deswegen erstaunlich ist es, aber sehr ernst zu nehmen, das Gefühl des Elternstolzes. Wie beschreibt die verwaiste Mutter das Gefühl des ersten Körperkontaktes zum toten Sohn?
Still, weich, am Anfang warm und das Irritierende sehr schnell kalt. Also kalt im Sinn von einfach den Körper auf sich zu spüren und plötzlich merkt man, der Körper wird relativ schnell wirklich nachher kühl, weil er ist ja nur noch gewärmt gsi von meinem eigenen Körper, von meinem Bauch.
Was brauchen Eltern in diesen schweren Stunden, wenn Anfangen und Enden so nahe zusammen sind? Die Psychiaterin Christina Williger.
Letztlich wissen das die Betroffenen selber sehr gut. Sie brauchen bloß jemand, der sich Zeit nimmt, hinzuhören und dann eben auch versuchen, das umzusetzen, was die Eltern eben wirklich brauchen.
Also dem kann ich zustimmen und ich denke, sie brauchen nicht jemand, der besser weiß, was sie jetzt zu tun haben, sondern jemand, der einen Rahmen schafft und der dabei bleibt. Sie müssen sich verlassen können, dass sie begleitet werden in dieser Zeit. Ja, und im heutigen Kontext schon auch. Ich glaube, ein bisschen mehr Informationen. Die meisten Menschen sind sich nicht gewohnt, was heißt es, wenn jemand stirbt. Viele jetzt so betroffene Eltern haben vielleicht vorher noch nie jemand Totes gesehen. Es braucht von dem her ein bisschen mehr an Begleitung und an Rahmen schaffen am Anfang.
Es braucht Begleitung, es braucht Verständnis für unerwartete Gefühle, es braucht Wissen, es braucht Standfestigkeit und es braucht Zeit. Viel Zeit.
Also der erste Punkt ist direkt, nachdem die Diagnose bekannt ist, das ist ja unterschiedlich. Wenn ein Kind noch im Mutterleib stirbt, steht nachher die Geburt bevor. Wenn ein Kind in den ersten Lebenstagen stirbt, ist das ein anderer Kontext. Aber dass man so oder so überall so eine Entschleunigung beobachten kann. Also dass es nicht mehr darum geht, ganz schnell, sondern dass man mit den Eltern schaut, was braucht ihr, um die verbleibende Zeit mit dem Kind zu gestalten. Das, denke ich, ist das Grundlegendste. Und dass es auch interdisziplinärer gestaltet ist, dass das zum Beispiel auch Seelsorgerinnen und Seelsorger beigezogen werden, dass Hebammen, Ärztinnen, Ärzte in der Klinik, aber auch mit Hebammen außerhalb der Kliniken besser zusammenarbeiten, dass es klarer ist, es braucht ein Netzwerk, um das zu begleiten.
Franziska Maurer von der Berner Fachstelle für Fehlgeburt und perinatale Kindstod über die Errungenschaft der letzten Jahre an den Spitälern. Netzwerke und Entschleunigung. Das sind zwei Errungenschaften, die den Trauerprozess erleichtern. Das tut Not. Denn ein Kind zu verlieren, ist eine sehr schwere Seelenprüfung. Michael Weber und Beatrice Vöckle über die beiden schlimmsten Momente in der Geschichte des so frühen Abschieds.
Wo wir in der 30. Woche wirklich definitiv erfahren haben, der Schock.
Ja, so in der ersten Phase war wirklich das Schlimmste gewesen, einem Mann seine Telefonnummer zu wählen und ihm mitzuteilen. Unser Kind ist tot. Ein anderer Punkt war der, wo wir daheim waren und nachher ins Spital fahren wollten, zur Geburt, und das Taxi bestellt haben. Und wir sind das Taxi reingestiegen, eh mit dem grossen Bauch. Zu merken, der Taxichauffeur denkt schon so, oh, jetzt geht's los, schaut ihm so klein mit lichtfreudigen Augen an, möchte eine Bemerkung machen und realisiert vermutlich, etwas stimmt nicht. Sie sind sehr durch, die zwei, und die nicht dergleichen und so. Und auch dort, das hat so etwas Surreales nachher. Und dort habe ich wirklich so gemerkt, für mich ist das Bild gekommen, wir gehen jetzt zum Henker.
Und der zweite schwierigste Moment war wirklich die physische Trennung zwischen Leo und uns gewesen, vor der Beerdigung. Und wir haben das Sarg uns heimbringen. Wir haben das bei uns daheim gehabt. Der Bestatter hat sich angeboten, dann dabei zu sein oder nicht. Wir haben gefunden, nein, wir wollen das alleine machen. Und wirklich gewusst, okay, um 2 ist Beerdigung, irgendwie so um die 11, 12, und jetzt müssen wir den Sarg zumachen. Hingehen, den Deckel drauf tun, zuschrauben, den Schritt zu machen, sie selber dazu zu bringen, die Verbindung zu kappen. Das ist extrem schwierig gewesen. Und gleich, wir haben es geschafft. Und das ist auch bei Fremden im Nachhinein dann so etwas, was man sich nicht vorstellen kann, dass Eltern sich selber von ihrem Kind trennen, das weggeben, dass man das kann. Das hat mich fast um den Verstand gebracht. Wirklich das Gefühl gehabt, ich bin fähig zu etwas, was ich mir nicht vorstellen kann. Zu was bin ich echt sonst noch fähig? Könnte ich echt jemanden umbringen?
Tag für Tag sterben in der Schweiz 2 Kinder kurz vor, unter oder kurz nach der Geburt. Der perinatale Kindstod ist weit häufiger, als es scheinen mag. Es gibt kaum Sprache dafür. Diese Sprachlosigkeit macht das Schwere für die Betroffenen noch schwerer. Franziska Maurer von der Fachstelle Fehlgeburt und perinataler Kindstod über das, was die trauernden Eltern erfahrungsgemäß sehr belastet.
Etwas, was immer eine Frage ist, ist, wie halte ich das überhaupt aus? Aber auch die Frage nach Neuorientierung. Also jetzt gerade die Frauen, die hatten sich vorgestellt, da kommt die Zeit von Mutterschaftsurlaub, die Zeit intensiv mit dem Kind. Und gerade wenn das erste Kind ist, ist nachher die Frage, was mache ich jetzt? Nebst dem Schmerz einfach auch die große Leere, diese große Offenheit, wie soll das jetzt weitergehen? Die Frage nach Orientierung und aber auch die Frage, wie lebe ich mit meinem Umfeld? Die meisten haben so Notfallstrategien für sich, wo sie einfach schauen, wie geht der heutige Tag, wie geht der nächste Tag. Und wenn aber da eine Begegnung stattfindet, die sie wieder völlig aus der Bahn wirft, kann das alles wieder über den Haufen werfen.
Zum Beispiel?
Ja, das kann zum Beispiel sein, dass Familienangehörige sagen, jetzt musst du so schnell wie möglich vorwärts schauen. Also ein Satz, den die Eltern immer noch sehr oft hören, ist, ihr seid noch jung, ihr könnt ja noch viele Kinder haben oder seid doch froh, dass ihr schon 2 gesunde Kinder habt. Das ist alles Realität, aber das hat nichts zu tun mit dem Moment von trauernde Eltern sein und ein Kind verloren haben. Also Eltern machen viel die Erfahrung, dass das, was ihnen gerade passiert ist, ignoriert wird. Oder auch ja, alles sagen und machen, damit es so schnell wie möglich wieder gut wird. Und es gibt nichts gut zu machen in so einem Moment.
Auf die 2 ganzen Jahre gesehen, merke ich, war für mich eine ganz grosse Schwierigkeit gewesen, zu erleben, wie eine Gesellschaft eigentlich absolut überfordert ist mit so einem Erlebnis und aus dieser Überforderung heraus eigentlich sehr lieb gemeint sofort Hoffnung macht auf ein nächstes Kind. Und ich war wirklich gefordert vom Tag, wo der Noel auf die Welt kam. Von dann an ist eigentlich jedes Mal, jeden Tag von meinem nächsten Kind geredet worden. Und das ist für mich wirklich das, was ich sage, das hat genau so einen Stellenwert eingenommen wie die Schreckensnachricht auch.
Das ist eine Abwertung von Leo, von seinem Leben, das hier geworden ist und leider nicht mehr weitergeht auf dieser Welt. Ich in meiner Trauer beim Leo, in seiner Geschichte. Und dann kommt jemand und sagt, redet von irgendeinem Kind, das dann irgendwann wird sein. Das brauche ich in dem Moment nicht. Ich bin beim Leo und will beim Leo sein.
Aus der verständlichen Hilflosigkeit entsteht verletzender Trost. Was können denn Verwandte, Freundinnen und Nachbarn tun oder sagen, wenn sie verwaisten jungen Eltern begegnen? Die Antworten mögen erstaunen.
Das eine ist, wahrgenommen zu werden als Eltern, als wordnige Eltern. Überhaupt das Interesse an Geschichte, an meiner Geschichte, an unserer Geschichte. Neugierige Fragen, Wie war denn das, als er kam? Wie war die Stunde? Warum haben sie ihn nach Hause genommen? Und so weiter. Einfach mit der Neugier, dem zu begegnen. Das erwarte ich nicht von x welchen Leuten, aber von Leuten, die bis jetzt irgendeine Bedeutung haben in meinem Leben. Frag doch einfach, statt irgendwelche Annahmen zu treffen, lass mich doch erzählen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt.
Mir haben ganz verschiedene Sachen geholfen. Ich kann verstehen, wenn jemand nicht Wort findet in dieser Situation. Und es war so schön, wenn nachher einfach vor der Haustür eine Kerze gestanden ist oder ein Tannenast oder ein Kärtchen im Briefkasten, wo nur steht, es tut mir so sorry. Und einfach so einfache Worte. Ich habe auch von meinem Bruder einen Anruf bekommen, vom Telefonbeantworter, und er hat keinen klaren Satz geredet. Also so zusammenhanglos. Und das war für mich etwas sehr Tröstendes, weil es hat genau den Zustand, den ich mich drinnen befinde, hat es wie widerspiegelt. Und das war für mich so gut gewesen, wenn die Leute wie zu ihren Gefühlen haben sie gestanden und haben gesagt, ich bin fassungslos, ich weiss nicht, was sagen.
Oder halt auch nachfragen, wie war das alles? Jetzt bist du zu Hause aus dem Spital, wie war das? Wie war die Geburt? Wie hat euer Kind ausgesehen? Wo ist es jetzt? Was habt ihr alles gemacht? Ganz konkret fragen.
Ausgerechnet die Neugier scheint hilfreich, wodurch viele denken, sie verletze die Betroffenen noch mehr. Ausgerechnet das Eingeständnis von Sprachlosigkeit scheint tröstlich, wodurch viele denken, das belaste die verwaisten Eltern noch zusätzlich. Die Expertin nickt und weist auf einen Wandel hin in der Fachwelt. Weg von der Schonung hin zur Zumutung.
Also für mich ist das Zentrale, dass wir alle ringsum den Eltern zumuten, dass das ihr Schicksal ist und dass sie das leben können, dass das Zumuten. Es passieren sehr viele Sachen so unter dem Deckmantel von schonen wollen. Und ich glaube, das ist etwas vom Schlimmsten, vom Schwierigsten, dass Eltern das Gefühl haben, die muten mir das nicht zu, die nehmen mich auch nicht ganz ernst.
Die sehen nicht meinen Mut.
Ganz genau. Also auf Ihre Frage, ehrlich sein, Ihnen das zumuten und auch ehrlich sein mit sich selber. Also eine Nachbarin, ein Arbeitgeber, Verwandte dürfen auch sagen, es macht mich sprachlos, es macht mich sehr betroffen, ich bin hilflos, ich weiß überhaupt nicht, was für euch jetzt das Beste ist. Und dann entsteht ein Dialog. Ist man auf dem gleichen Boden, dann kann man zusammenschauen. Und dann haben Eltern die Möglichkeit zu sagen, am meisten helfen würde mir jetzt. Und dann können sie wirklich aussprechen.
Aussprechen, sagen, was ist, gehört werden. Das ist wichtig und eine Abkehr der alten Maxime, die noch viele leitet. Was man nicht ändern kann, darüber muss auch nicht gesprochen werden. Aber tote Kinder sollen nicht auch noch tot geschwiegen werden. Depressionen, Paarprobleme, Isolation und psychosomatische Störungen können die Folge sein nach fehlgeleiteten Verarbeitungsprozessen. Die gute Nachricht im schweren Thema. Es gibt große Errungenschaften in der Spitalkultur im Umgang mit trauernden Eltern. Franziska Maurer dazu.
Also wenn wir zurückschauen, 20 Jahre zurück, war noch sehr die Tendenz, so schnell wie möglich hinter sich bringen, Eltern möglichst eben verschonen. Ja, Frauen wurden mit Medikamenten betäubt, die haben zum Teil gar nicht richtig miterlebt, was da passiert. Man war der Meinung, dass es besser ist, wenn Eltern ihr Kind nicht sehen, dass sie schneller vorwärts kommen und in die Zukunft können. Man war sogar der Meinung, sie können es dann vergessen. Und es ist klar, dass eine Frau nicht vergisst, dass sie ein Kind geboren hat und dass ein Vater auch nicht vergisst, dass er Vater ist von einem Kind. Also da hat sich sicher verändert, dass man mehr Zeit lässt, dass man sich bewusst ist, dass diese Mutter und dieser Vater Eltern bleiben von diesem Kind für den Rest ihres Lebens und dass man es auch besser aushält, dabei zu bleiben.
Eine große Errungenschaft ist auch das Recht auf ein Begräbnis und sei das Kind auch noch so klein. Es hat ein Recht auf einen würdevollen Abschied und seine Eltern brauchen eine Gedenkstätte, einen Ort für ihre Familiengeschichte. Das leuchtet ein. Aber vor 20 Jahren war das alles noch ganz anders.
Ich muss sagen, das fällt mir immer noch schwer, das zu benennen. Also ganz konkret ist das so, dass Kinder das waren dann meistens auch kleinere, fehlgeborene Kinder, mit Material von Operationen oder so zum Beispiel verbrannt wurden. Das ist letztendlich auch ein Verbrennen, aber das ist natürlich ein ganz anderer Weg, also in einem Plastikkübel und dann, ja, es hat mehr den Charakter von Abfall, muss man leider so sagen.
Viel ist erreicht. Die Fachstelle in Bern gibt es seit 5 Jahren. Nun ist ein schweizweites Netz erstellt von Fachleuten, die voneinander wissen. Die Fachstelle vermittelt Kontakte in der ganzen Schweiz. Eine Homepage gibt erste Orientierung. www.fpk.ch heißt die hilfreiche Adresse. Die Beratungen sind gratis, die Fachschulungen kostenpflichtig und die Aufrechterhaltung der Fachstelle von Spendengeldern abhängig. Die Geldnot ist ein Dauerthema. Wer gibt schon Geld für verlorene Kinder? Wer engagiert sich für trauernde Eltern? Michael Weber und Beatrice Vögtle haben die Unterstützung der Fachstelle in Anspruch genommen. Was war für Sie die wichtigste fachliche Hilfe?
Das Aufzeigen von Möglichkeiten. Und so Schritt für Schritt begleitet zu werden auf eine Art und Weise, wo Kontrolle völlig bei einem lässt. Das war wesentlich gewesen. Wirklich auch sich dann vorzustellen, auszumalen, was kommt auf uns zu und einen Weg zu finden, dort zu gehen.
Etwas vom Wichtigsten für die Fachleute uns gegenüber ist wirklich zu akzeptieren, ich bin Mutter von meinem Kind und der Vater ist der Vater von seinem Kind und dass wir eigentlich sehr gut spüren, was wir brauchen. Und Fachpersonen können uns wie unterstützen, mit Entscheidungsmöglichkeiten aufzeigen, ins Gespräch kommen. Und es ist einfach so hilfreich, wenn sie einem aber nachher auch die Entscheidungen selber fällen lassen.
Kontrolle mitten im großen Kontrollverlust, wenn ein Kind stirbt. Hilfreich in dem großen Schmerz sind auch immer wieder ganz kleine Gesten. Die Zeit heilt nicht alle Wunden, aber sie lässt sie vernarben. Michael Weber, der Arbeitspsychologe, hat gemeinsam mit seiner Frau ein zweites Kind bekommen, eine Tochter. Die Geschichte um den verlorenen Sohn wollen beide nicht missen.
Im Gegenteil, dass wir gestärkt aus dem Ganzen rausgehen und unterdessen wissen, so leicht rührt uns nicht etwas aus der Bahn zusammen.
Ich habe ein Tagebucheintrag und ich möchte das so abschließend eigentlich vorlesen. Trotz der schwierigen Zeit, trotz des unglaublichen Schmerzens, trotz dem Verlust des am meisten geliebten Menschen und trotz einer Gesellschaft, die das Thema Kindstod meidet wie der Teufel das Weihwasser, trotz all dem, unseren Noel und die damit verbundene Zeit würde ich niemals mehr hergeben wollen.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.